Hey, geil Montag und jetzt wird in die neue Woche gestartet. Ihr habt sicherlich alle mega Bock. Sitzt vielleicht schon im Büro, vielleicht auch erst in der U-Bahn oder beim Kaffee zu Hause, je nachdem. Wir freuen uns, dass ihr am Start seid und wir interviewen nach wie vor in unserem Podcast Menschen und sprechen mit diesen Menschen darüber, warum sie einen Job mit Sinn bevorzugen und nicht das große Geld und eine klassische Karriere.
Genau, also nicht nur darüber, was die Leute alle machen, sondern warum sie es machen. Und wir sind wie immer Lasse und Paul und heute sprechen wir mit Dirk Kannacher. Und Dirk Kannacher, der Dirk, ist Bankenvorstand. Richtig schwieriges Wort oder schweres Wort, aber er ist Bankenvorstand von der ersten Ökobank der Welt.
Die GLS Bank gibt es mittlerweile schon seit über 40 Jahren und
so eine richtige Hippie-Bank früher eigentlich.
Ja, ne? Genau, ist so ein bisschen hippie-mäßig gestartet, aber mittlerweile sehr, sehr professionell, hat über 250.000 Kunden. Es geht darum, dass wenn man dort Kunde ist oder auch Mitglied, es ist eine Genossenschaftsbank, dann kann man eigentlich frei entscheiden, wo das Geld hinfließt, das man dort anlegt und das man dort auf dem Konto hat. Und das ist der größte Unterschied zu herkömmlichen Banken.
Ja, da wird auch nichts in Waffen oder in Alkohol investiert. Das ist alles halal sozusagen. Was bei Dirk aber echt interessant ist, und das wird er uns hoffentlich auch erzählen, ist der Wandel, den er eigentlich selber auch mitgemacht hat. Weil Dirk war nicht immer ein Hippie-Banker. Der war ja auch früher mal auf der anderen Seite, auf der alten Seite und war bei so einer ganz klassischen Bank und hat dann aber auch durch die Finanzkrise, die er selber miterlebt hat, echt einen Wandel durchgemacht. Und da erzählt er uns dann auch ein bisschen, wie das alles vonstatten ging. Ich glaube, ich frage ihn auch nochmal, weil ich das wissen wollte, ob er Bad Banks kennt und Wolf of Wall Street und ob das alles wirklich so zuging. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Für wen ist das eigentlich besonders interessant jetzt, die Folge?
Ja, vor allem für Leute, die eben auch so einen Wandel vielleicht vollziehen möchten, die eigentlich in ihrem Job nicht ganz zufrieden sind, weil sie da die Sinnhaftigkeit so ein bisschen nicht sehen oder aus welchen Gründen auch immer. Und Dirk ist ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich ein Wandel im Berufsleben oder auch anderswo auf jeden Fall nie zu spät ist, sondern dass man immer irgendwie Mittel und Wege findet, sich anders zu orientieren. Dirk hat, wie gesagt, lange Zeit in der normalen Bankwirtschaft gearbeitet und kann da sehr spannende Einblicke liefern, was da eben nicht so gut lief. Und jetzt ist er bei der GLS Bank, ist da hochzufrieden, hat einen richtig geilen Job und bewirkt etwas, geht jeden Tag gern zur Arbeit und weiß eben, dass er damit Gutes tut.
Also ja, von daher. Richtig motivierter und entspannter Typ. Viel Spaß bei der Folge. Ja, und bevor wir in das Gespräch mit Dirk so richtig einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis. Wir haben leider im zweiten Drittel des Gesprächs zwei, drei kleine technische Audiostörungen drin. Das sind aber nur so kleine 1-2 Sekunden Fehler. Die gehen wieder vorbei. Ihr könnt also ganz entspannt durchhören und viel Spaß beim Gespräch. Hallo Dirk, schön, dass du hier bei uns im Good Jobs oder Geil Montag Büro bist. Wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, ist es völlig okay, dass wir dich duzen? Obwohl du uns auch verraten hast, dass es manchmal in der Branche gar nicht so leicht ist, weil man sich ja klassischerweise in der Bankenbranche noch sieht, oder?
Ja, also erstmal freue ich mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich auch mit euch jetzt die nächste Stunde hier zu verbringen. Vielen Dank dafür und das Du ist natürlich selbstverständlich, das ist mir persönlich auch nicht so wichtig, aber es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, in der Branche ist es halt eher noch so, dass sich gesiezt wird oder dass es ja auch so ein paar Rahmenbedingungen gibt, an die man sich hält, aber ich finde das angemessen, ihr duzt euch alle hier untereinander und da möchte ich nicht irgendwie außen vor stehen.
Ja, aber wie ist das, wenn du quasi länger mit einem Kollegen vielleicht von einer anderen Bank nicht mehr gesprochen hast, ihn dann wieder siehst, eher im Zweifel duzen oder siezen?
Ich hoffe, dass ich mich an den Kontakt erinnere und dass ich das Richtige dann wähle. Ja. Gelingt mir auch, glaube ich, zu über 95%.
Ja, okay. Die erste Frage bei uns ist eigentlich immer eine ähnliche. Wenn du an Montag denkst, was für Gedanken schießen dir durch den Kopf?
Ich freue mich auf die Arbeit.
Ja, geil. Ausnahmslos?
Ja, ich habe das vor ein paar Wochen auch gesagt im Rahmen unseres Neujahrsempfangs mit allen Mitarbeitenden zusammen. Es gibt ja so 220 Arbeitstage im Jahr und ich glaube, dass ich mich an mehr als 200 Tagen im Jahr auf die Arbeit freue.
Ja, das ist ein guter Schnitt.
Ja.
Aber wie sieht denn überhaupt deine Arbeit so aus? Also vielleicht zunächst mal gefragt, du bist ja jetzt nun mal Bankenvorstand, das ist ja ein Fakt. Und viele Leute, glaube ich, haben wahrscheinlich gemischte Gefühle, wenn sie das Wort hören. Was glaubst du, an was Leute denken oder was sie fühlen, wenn sie das Wort Bankenvorstand hören?
konservativ, langweilig, ein Job, der früher mal besser war. Ich glaube, das sind so die Dinge, die, aber auch eine hohe Verantwortung, das sind die Dinge, die, glaube ich, die Leute damit verbinden.
Ja, und wie sieht so deine typische Arbeitswoche aus oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus oder dein Aufgabenfeld? Weil viele Leute können sich dann auf der anderen Seite wahrscheinlich gar nicht so genau vorstellen, was man so als Vorstand eigentlich macht.
Ja, meine Schwägerin hat das ja mal so ganz nett zum Ausdruck gebracht, wenn sie mich fragt, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Ja, du machst doch nur Sitzungen, das heißt, du redest ganz viel und triffst dich immer wieder mit Leuten. Und das ist eigentlich auch der überwiegende Teil. Es geht um Kontakte, es geht um Menschen, es geht um Rahmenbedingungen, es geht um Entscheidungen zu treffen. Das ist so das, was ich den ganzen Tag mache. Auch solche Gespräche wie mit euch zu führen, das ist ja Netzwerken.
Gut, aber was du sozusagen lang nicht mehr gemacht hast, um da gleich mal einzuspringen, ist wahrscheinlich ein Bewerbungsgespräch zu haben, sodass du auf der Seite sitzt desjenigen, der sich bewirbt. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, oder?
Ja, ich muss das ja hier auch sagen, das ist so lange her, das letzte Gespräch war das bei der GLS Bank.
Ja, okay, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, drauf zurück oder lass dir zu?
Nee, genau, aber vielleicht steigen wir nochmal ein bisschen früher ein, wie du überhaupt zum Bankier oder zum Banker geworden bist. War das schon zu Schulzeiten dein Berufswunsch oder wie bist du auf die Idee gekommen, eine Bankausbildung zu machen damals?
Also ich fange mal in der 10. Klasse an.
Da muss ich nochmal unterbrechen, das war nämlich auch mein Gedanke gerade, weil du nämlich so lange kein Bewerbungsgespräch mehr hattest, dass du nochmal selber so ein bisschen erzählst, wo kommst du überhaupt her, wie bist du zum Banker geworden?
Ja, kann ich gerne machen. Also in der 10. Klasse war das mit meinen Zeugnissen noch nicht so richtig gut, ja, da hatte ich andere Interessen, habe unter einem Sportplatz verbracht und natürlich auch das, was man als Jugendlicher macht, einfach mit Freunden auch die Zeit genossen, sodass die Zeugnisse nicht so richtig gut waren. Also musste ich dann gucken, was ich in der 10. Klasse mache und bin dann zur Höheren Handelsschule gegangen und habe in der Höheren Handelsschule mein Fachabitur gemacht und habe da dann recht gute Noten gehabt, recht gute Zeugnisse auch gehabt und ja, der Lehrer, der ist heute noch ein sehr bedeutender Lehrer von mir auch, an den ich mich immer gerne erinnere, Wolfgang Suchon bei einer Bank. Du hast auch die Fähigkeit, zu einer Bank zu gehen und ich sehe, dass du das gut machen kannst. Und dann habe ich mich bei 4 Banken beworben und bin bei einer der ersten Banken gleich genommen worden.
Weil du es aber auch gleich so wertfrei erstmal angenommen hast oder weil du selber dann schon vielleicht ein bisschen was über Banken wusstest oder dir vorgestellt hast, boah, das ist irgendwie eine große Welt und da kann man riesige Aufgaben bewältigen?
Nee, meine Mutter hat eigentlich gesagt, Mensch, Junge, werd doch dann Banker, dann hast du was fürs Leben.
Ja.
Ja, und das war halt so damals ein Job, wenn du den bekommen hast, das war ein guter Job, das war ein langfristig angesehener Job auch. Also wenn man so an den Filialleiter denkt, das ist ja ein bisschen vor eurer Zeit gewesen, so in einem Dorf, das war halt neben dem Bürgermeister und vielleicht neben dem Dorfpolizisten, war das halt eine sehr angesehene Persönlichkeit, auch in jedem Dorf.
Kommst du aus einer dörflichen Umgebung?
Ja, ich bin in einem Dorf aufgewachsen mit so rund 6.000 Einwohnern.
Erklärt, dass der Bankvorstand oder der Bankfilialleiter da auf jeden Fall ein gutes Standing hatte. Und hat sich dann das bewahrheitet während der Ausbildung? Hast dir das Spaß gemacht und hast gesagt, Mensch, okay, das will ich machen? Oder gab es auch mal Momente, wo du gemerkt hast, naja, war vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung?
Nein, also ich bin aus vollster Überzeugung Banker. Ich habe auch aus vollster Überzeugung immer für meinen damaligen Arbeitgeber, die Commerzbank, gearbeitet. Ich war stolz darauf, dort arbeiten zu dürfen. Das war ein tolles Team, es waren tolle Menschen, es war ein absolut sehr wertschätzendes Miteinander und die Zeit, die ich dort verbringen durfte, war für mich eine sehr prägende, aber immer eine positive.
Dein Studium hast du ja im Anschluss, glaube ich, bei der Akademie Deutscher Genossenschaften gemacht, wenn wir das richtig
verstanden haben. Genau, das habe ich aber erst gemacht, als ich hinterher bei der GLS Bank war.
Ach so, okay, alles klar. Das heißt also vorher war es quasi in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung und du hast direkt da bei der Commerzbank auch als Auszubildende angefangen und hast dann dort auch weitergemacht.
Genau, ich habe als Auszubildende angefangen, habe danach die Möglichkeit bekommen, in so einem Förderprogramm den Kundenberater zu machen. Ganz früher war das so, dass man erst im Service eigentlich gearbeitet hat oder an der Kasse und dann in die Beratung durfte. Ich durfte dann sofort in die Beratung, habe das dann auch 4 Jahre gemacht und habe danach die Chance bekommen, mich weiterzuentwickeln. Das nannte man damals Filialbetreuer, Verkaufsförderer und daran gebunden war halt auch so ein Stück Persönlichkeitsentwicklung, sodass ich eine Ausbildung zu einem Trainer machen durfte. Und das war für mich ein Ziel, weil ich mich immer auch mit der Zusammenarbeit von Menschen, weil ich mich um die Zusammenarbeit mit Menschen kümmern wollte.
Ja. Und in der Funktion hast du dann die Vertriebsteams für die Commerzbank ausgebildet oder auch weitergebildet und geschult, was sie, ja, wie sie am besten mit den Kunden umgehen sollen und wie die so Kundengespräche laufen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ja, also das waren auch Verkaufsschulungen, wenn man das so benennt, wo man halt geguckt hat, ja, wie geht man in so ein Gespräch rein, welche Gesprächsphasen hält man auch ein in solchen Gesprächen, wie stellt man eine gute Gesprächsebene her, um den Menschen einfach auch eine gute Hilfestellung zu geben, wie sie ein gutes Kundengespräch führen, wie sie ein gutes Kundenerlebnis auch darstellen. Und in den Anfängen ging es wirklich um das gute Kundenerlebnis und ging es auch um die ganzheitliche Beratung.
Ja, und das ist ja immer sehr abstrakt, glaube ich, für Leute, die sich mit Banken nicht so auskennen. Was sind so denn klassische Produkte, die man damals oder vielleicht auch heute noch verkauft hat an die Kunden? Also wie läuft so ein Gespräch ab? Wer kommt da in die Filiale rein? Was sind das für Leute? Und was wird verkauft? Was sind das für Produkte?
Also in der Summe sind es Leute wie du und ich. Mhm. Ja, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Geld, der andere hat ein bisschen weniger Geld, der eine braucht vielleicht auch Geld in Form eines Kredites. Und dann legt man es halt entweder auch in Wertpapieren an oder auf den Sparkonten oder auf Spareinlagen an. Oder man braucht halt eine Vorsorge, auch fürs Alter, also eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung. Solche Themen sind das immer gewesen. Das sind so die klassischen Angebote für Privatpersonen.
Ja, und aus der damaligen Sicht, wann war das ungefähr zur Commerzbank-Zeit? War das wahrscheinlich in den 2000er Jahren? Oder
ich habe 1990 meine Ausbildung angefangen, 93 dann angefangen in der Kundenberatung zu arbeiten, ja, und 97 in dem Job als Trainer gearbeitet.
Okay, und dann wie lange warst du bei der Commerzbank?
Bis 2010.
Okay, also ja, bis nach der Finanzkrise quasi, ne?
Ja, also in der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 habe ich mir dann angefangen, die Frage zu stellen, was denn die Zukunft ist und wie meine Zukunft aussieht. Und eigentlich hat das begonnen in Spanien am Strand, indem ich das Buch von Harpe Kerkeling gelesen habe. Ich bin da mal weg und er beschreibt ja auch selbst, wie er in so einem Hamsterrad ist, wie er selbst krank wird auch in diesem Hamsterrad. Und ich habe dieses gleiche Gefühl für mich gehabt, dass ich darüber nachgedacht habe, was willst du denn eigentlich erzählen, was du dazu beigetragen hast, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und die Inspiration war Harpe Kerkeling mit seinem Buch.
Ich bin an der Gesamtsituation, also des damaligen Finanzsystems und auch natürlich die Verstrickung, die Commerzbank vielleicht darin ein Stück weit hatte, oder auch an dem Arbeitspensum, an dem Arbeitsumfeld, an deine persönliche Situation. Weil das ja auch oft der Grund für so eine Art Burnout ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall für so eine Sinnsuche oder so eine Sinnfrage. Ne?
Ich glaube, dass beides zusammenkommt. Es war aber nicht die persönliche Arbeitsbelastung, aber es ist natürlich die persönliche Situation. Und du hast ja die Finanzmarktkrise gerade auch angesprochen. Es gab ja schon eine zweite Finanzmarktkrise. Die erste war ja im Jahr 2000. Da waren die Banken aber ja nicht die Schuldigen, sondern waren im Prinzip mit betroffen auch von der Finanzmarktkrise. Und im Jahr 2008 hatte ich das Gefühl, wir tragen aber einen Teil der Verantwortung mit. Und da hätte ich mir halt auch in dem System gewünscht, dass man sich nochmal selber hinterfragt und in einem Umfeld nicht festgestellt, sondern es ging mehr darum, jetzt weiter so. Und jetzt müssen wir halt nochmal anfangen, die Schlagzahlen so ein Stückchen zu erhöhen, um wieder die gleichen Ziele zu erfüllen und auch zu erreichen. Aber diese Verantwortung für das, was dort passiert ist, die ist in meinem Gefühl damals in den Großbanken nicht angekommen.
Wann hast du das erste Mal dieses Gefühl gehabt, so, oh, da läuft irgendwas falsch?
Ich glaube halt in dem Sommer, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und mit diesem Buch, man liegt am Strand und hat das Gefühl, bist du nicht in der gleichen Situation wie Harpe Kerkeling, vielleicht aus anderen Beweggründen.
Ja, ja. Und wie war denn bis dato so deine Arbeitsweise oder wie war so das Feeling in der Branche oder bei deinem Arbeitgeber?
Ich habe das gerade am Anfang gesagt, ich bin, glaube ich, bis 2007 sehr stolz gewesen, Teil der Gemeinschaft zu sein. Und natürlich ist man dann auch dabei euphorisiert. Also man ist ja auch erfolgreich, man hat Erfolg, man schafft mit seinen Teams die Ziele, die Kunden nach. Und wenn ein Kunde 5% an Rendite steuerfrei damals pro Jahr bekommen hat, dann ist er auch gekommen und hat gesagt, im nächsten Jahr gibt es nicht irgendwas mit 7%.
Ja.
Und das ist dann halt auch so, dass wir natürlich gute Beratungen durchgeführt haben und die Kunden aber auch diese guten Beratungen mit diesen Erfolgen genossen haben und alle waren euphorisiert und alle haben mitgemacht, bis dann halt der gesamte Markt zusammengebrochen ist und ein riesen Scherbenhaufen da war auf Seiten der Bank, auf Seiten der Mitarbeitenden, die gesagt haben, wofür tue ich das denn, aber auf der Seite der Kunden auch, die viel Geld verloren haben.
Aber es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie bei Wolf of Wall Street irgendwie im Kino zu sehen war, dass ihr wilde Feste in der Bank gefeiert habt oder irgendwie ausufernde Boni-Zahlungen hattet oder sowas?
Also die Bonizahlungen auf der Mitarbeiterebene sind nie ausufernd gewesen, das muss man ganz einfach sagen. Also der Mitarbeiter selbst konnte sich vielleicht ein wir haben 13 Gehälter gehabt und er konnte sich ein 14. oder 15. Gehalt dazu verdienen, wenn er dann wirklich ist immer ein Festgehalt und die Bonis, die waren dann vielleicht ein zusätzliches Gehalt. Und natürlich hat man mal eine Feier gemacht, aber ich glaube, die macht ihr auch bei eurer Verdachtterrasse. Ihr trefft euch auch, gebt mal eine Runde und hört ein bisschen gute Musik. Und sowas haben wir vielleicht auch in einem etwas größeren Rahmen gemacht, haben mal eine nette Location angemietet und haben dann gemeinsam gefeiert. Das war aber nie so wie in dem Film beispielsweise. Also so diese Dimension hat es in dem Bereich, wo ich zuständig war und was ich erleben durfte, nie gegeben.
Ja, aber den Film hast du gesehen, oder?
Den habe ich gesehen, ja.
Hast du auch Bad Banks gesehen?
Habe ich auch gesehen, ja.
Cool, wie fandest du es?
Vieles davon kann ich nachvollziehen, was da passiert ist. Ja, das ist, glaube ich, das ist ja, die Filme übertreiben auch immer ein Stückchen, aber ich glaube, dass diese Dinge in London oder in Frankfurt auch stattgefunden haben und dass dieses Gefühl, du musst dem Erfolg hinterherrennen und du bist auch vieles bereit für diesen Erfolg zu tun, definitiv ein Teil der Branche gewesen ist. Wahrscheinlich auch heute noch ein Teil der Branche ist. Wenn wir heute Investmentbanker fragen, glaube ich, sie offen reden würden, glaube ich, dass dieses Gefühl immer noch da ist.
Okay, vielleicht kurz nochmal zur Erklärung für alle Leute, die Bad Banks noch nicht gesehen haben. Es ist eine sehr empfehlenswerte Serie, die, glaube ich, von den Öffentlich-Rechtlichen produziert wurde, mittlerweile auch auf Netflix, wo es um eine Bankerin geht, um eine junge Bankerin, die in Frankfurt zu einer Investmentbank kommt und da langsam in so korrupte Verstrickungen reingerät, ne?
Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, ist auch in der ZDF-Mediathek zu schauen. Ist auf jeden Fall genau so, diese ganze Verstrickung des Investmentbankings oder auch vielleicht die negativen Seiten der Finanzwelt ganz gut ausgeleuchtet.
Dazu habe ich aber noch zwei Fragen, wo wir gerade beim Thema Film sind, weil es ja auch gerade zu der Zeit einen sehr Film, nämlich einen Werbefilm von der Commerzbank gab mit so einer Joggerin. Ich weiß nicht genau, wann der Film rauskam, ob er irgendwie 2008, 2009 oder 2010 rauskam, aber in diesem Film rennt eine Joggerin morgens durch Frankfurt.
Eine Mitarbeiterin, glaube ich, der Bank.
Genau, eine Mitarbeiterin der Bank, richtig.
Mitarbeiterin der Commerzbank.
Auch eine echte Mitarbeiterin, die Model, was dafür gecastet wurde.
Ja.
Erzählt dann im Off so ein bisschen, dass sie glaubt, dass es eine andere Bank braucht, der die Leute wieder vertrauen können. Und zwar eine Bank, die auch irgendwie dann bessere Dinge tut und sich einfach unterscheidet von dem Rest der Banken. Wie fandst du den Spot?
Das war nach der Finanzmarktkrise.
Ja.
Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich schon bin.
Ja.
Ich glaube, sie heißt Lena, wenn ich mich richtig erinnern kann sogar. Und das ist das, was die Commerzbank aus meiner Sicht danach auch versucht hat zu verändern. Das ist das, was in der Außenwirkung passiert ist. Wie es in der Innenwirkung ist und wie es auch den Menschen heute geht und wie die Arbeit dort ist, das müssen die Menschen beurteilen, die heute noch da sind. Und das möchte ich mir nicht anmaßen, darüber urteilen zu können, wie diese Situation heute ist und ob sie sich insgesamt verbessert hat. Ich glaube, das müsst ihr andere fragen, die das besser beantworten können. Mein Gefühl ist halt, dass die Bank sich auf den Weg gemacht hat, ja. Aber ob sie wirklich das Haltigkeit hat, was wir jetzt beispielsweise zu dritt, glaube ich, miteinander teilen, das halte ich für sehr fragwürdig. Das glaube ich nicht. Ja. Aber sie haben schon ein eigenes auch gezeigt, dass sie einen Wandel betreiben wollen. Aber ich würde mich jetzt mehr darauf konzentrieren, was meine Aufgabe ist.
Ja, genau, das ist ein guter Übergang. Wie bist du dann 2010 zur GLS Bank gekommen? Hattest du die GLS Bank vorher schon auf dem Schirm oder war das eher ein zufälliger Wechsel beziehungsweise also eine zufällige Begegnung?
Genau, also das mir war im Jahr 2008, nachdem ich das Buch gelesen habe, klar, dass ich so nicht mehr weitermachen möchte und bin dann 2008 selber auch gewandert. Ich bin in Rothaarsteig gewandert, 150 Kilometer alleine in 3 Tagen. In 5 Tagen, der Rothaarsteig von Brilon bis in das Siegerland hinein und teilt im Prinzip so ein Schauerland, also direkt bei uns in der Umgebung. Wunderschön, kann ich nur empfehlen, wer mal 5 Tage Zeit hat, ein ganz toller Weg auch zu wandern. Überlegt, dass ich das nicht mehr machen möchte, ich möchte was anderes machen, habe dann angefangen, mich auch weiter zu bilden und zu qualifizieren, durfte dann nochmal wieder in den Trainerjob auch innerhalb der Commerzbank zurück. Habe dann 2009 einen Trainerjob dort begonnen, bin Gruppenleiter, Vertriebstrainer geworden und habe eine Aufgabe, weil ich gesagt habe, ich möchte mich dort so weiterentwickeln, dass ich vielleicht auch auf anderen Märkten einen Job finden kann. Und habe dann heute ungefähr vor 10 Jahren Urlaub auf einem Bauernhof gemacht, auf dem Hofbauernhof in Schömberg. Das ist in der Nähe von Freudenstadt und der Landwirt, der hat zu mir gesagt, diesen Hof gibt es nur, weil es Banken, die GLS Bank kenne. Und ich kannte die GLS Bank bis dahin nicht. Ich kannte alle Banken, habe ich ihm gesagt, aber die GLS Bank nicht. Und der hat mir den Bankspiegel in die Hand gedrückt und hat gesagt, dann guck dir das doch mal an, weil ich mich mit ihm so ein Stückchen auch über die Frage unterhalten habe, die ihr mir gerade gestellt habt. Stellt man sich noch als Banker im Jahr 2009 vor oder was sagt man, wenn man zu einem Landwirt kommt? Und ich habe ihm gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich mich vorstellen soll, ob ich Banker oder Bankster bin. Und daraufhin hat er mir dann halt die Geschichte von der Gelesmark erzählt.
Das ist eine super Geschichte. Vor allen Dingen, weil ich die Ecke da in Freudenstadt und Schönberg auch kenne. Meine Großeltern haben lange Zeit in Freudenstadt gelebt und ich habe da meine halbe Kindheit immer dann in den Urlauben. Ich komme ja ursprünglich aus Kiel, aber wir sind dann immer mehrmals im Jahr nach Freudenstadt gefahren und in Schönberg haben wir immer so einen kleinen Spaziergang gemacht. Da schön am Waldrand entlang und da gab es einen tollen Abenteuerspielplatz und da habe ich sehr, sehr positive Erinnerungen drin. Also da muss ich unbedingt mal erstens mal wieder hin und dann vielleicht auch auf den Hof, den du da gerade angesprochen hast.
Also ich habe mir vorgenommen, jetzt setze ich mich noch ein bisschen mehr unter Druck, als ich das sowieso schon immer tue. Ja. Und die Menschen nochmal treffen, die auch wirklich für mich mit ein Stück Verantwortung tragen. So, ich habe gerade über den Lehrer gesprochen, der mir gesagt hat, bewerb dich doch mal als Banker und ich glaube, dass der Landwirt auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich heute hier bei euch sitze.
Glaubst du, man zieht so eine Person an?
Ich glaube, dass es keine Zufälle im Leben gibt, sondern ich glaube, dass man, wenn man aufmerksam durchs Leben geht, dass man immer wieder Begegnungen hat, dass man auch immer wieder Kontakte hat und wenn man denen dann aufmerksam begegnet, dass die halt auch darüber entscheiden, welchen Schritt man geht. Ich glaube nicht, dass der Weg immer vorgeebnet ist, aber ich glaube, dass die Kontakte nicht zufällig sind und dass man dann selber in der Lage ist und entscheiden kann, was man daraus macht. Und ich glaube, dass das wesentlich gewesen ist, damals diesen Kontakt zu haben. Das hat dann noch ein Jahr gedauert, also von 2009 bis 2010 habe ich mir dann überlegt, findest du nur gut, dass es so eine Bank gibt wie die GLS Bank oder kannst du dir halt auch selber vorstellen, da zu arbeiten und habe dann im Jahr 2010 nochmal einen Zug in der Sonntagszeitung Stellenausschreibungen der GLS Bank gewesen sind, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken. Es war keine passende für mich, wo ich sage, da bewirbst du dich und habe dann den damaligen Personalleiter Rolf Ansgar Müller angeschrieben und habe gefragt, ob er mich kennenlernen möchte und ob ich die Bank mal kennenlernen darf. Und wir haben uns dann freitags auf einer Tasse Kaffee getroffen und haben uns nur über die Bank unterhalten und nur über uns unterhalten. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Job, den wollen wir vielleicht eventuell gegebenenfalls im Herbst besetzen. Und dann sage ich, ja, was ist das denn jetzt hier so eventuell gegebenenfalls? Und ja, das ist ein Job, Bereichsleiter Filialen. Ich sage, das will ich machen. Dann hat er das schon mit ein paar Worten erklärt und dann war mir klar, diesen Job möchte ich gerne haben. Und dann habe ich ihn am Ende des Gesprächs gefragt, was muss ich tun, damit ich diesen Job haben kann. Da sagt er, ja, wir wissen das ja noch gar nicht, ob der Job da zu besetzen ist und wir müssen das jetzt erstmal intern klären. Ich sage aber, also wenn er den dann besetzen wollt, mit jemandem von extern, dann würde ich das gerne machen. Ja. Ja, und dann habe ich innerhalb von 10 Tagen die Bewerbung abgegeben und 2 Monate danach durfte ich dann meinen Vertrag bei der GLS Bank unterschreiben.
Ah, da warst du das erste Mal dann quasi bei der GLS Bank direkt in Bochum?
Genau.
Geil. Das erste Mal, dass ich bei der GLS Bank in Bochum war, auch in eurer Hauptzentrale, war, glaube ich, Anfang letzten Jahres, bin ich mit meiner Kollegin für Good Jobs zu euch gekommen. Und wir wussten grob, wo euer Hauptsitz ist, aber wir wussten noch nicht, wo es richtig reingeht, wo der Haupteingang ist. Und wir standen dann einfach so neben dem Gebäude und haben irgendwie verdutzt draufgeschaut mit offenen Mündern. Und dann kam uns auf einmal jemand aus dem Gebäude entgegen. Ich hoffe, ich drehe der Kollegin jetzt nicht zu nah, aber die hatte, glaube ich, rote Haare, war relativ stark tätowiert und hat gleich ganz freundlich zu uns gesagt, na, wo wollt ihr denn hin? So, sucht ihr irgendwas? Und wir so, ja, wir haben so einen Termin mit dem Dirk. Ach ja, mit dem Dirk, dann kommt mal rein gleich. Hat uns quasi einmal ins Foyer gestellt unter einen riesigen Wasserfall. Dann haben wir gleich noch von jemandem am Empfang bei euch eine Packung Saatgut, glaube ich, in die Hand gedrückt bekommen. Und sie haben gesagt, ja, der Dirk, der braucht noch ein bisschen, aber setzt euch doch schon mal in den Zen-Garten. Dann haben wir uns draußen in den Zen-Garten reingesetzt. Also das war sozusagen mein erster Touchpoint mit euch, mein physischer, der einem schon mal vermuten lässt, dass es anders zugeht. Aber was macht die GLS Bank sozusagen außer dieser ersten Touchpoint-Erfahrung anders und nachhaltig?
Ja, erstmal vielen Dank für deinen Werbeblock. Ne? Der ist jetzt übrigens beendet. Ne? Ich glaube, das, was du beschreibst, ist das, was wir uns wünschen, auch als Rahmenbedingung, um gerne da zu arbeiten. Ja? Also es geht ja darum, das war ja eure Ausgangsfrage auch mal, wie möchtest du montags zur Arbeit kommen oder wie denkst du über den Montag? Und ich glaube, unsere Aufgabe auch als Geschäftsleitung ist es eben, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo die Leute gerne zur Arbeit kommen und gerne den Job machen. Und wenn uns das gelingt durch diese Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, dass dieses Gefühl auch für Besucher entsteht, dann glaube ich, gelingt das auch für die Mitarbeitenden. Und ich glaube, dass das heutzutage das Wichtigste ist, wenn du mit einer hohen Überzeugung deinen Job für für dein gesellschaftliches Wirken auch tun möchtest. Und das verbindet uns ja auch Good Jobs und auch die GLS Bank. wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das für ein Stück Teil einer besseren Gesellschaft. Und das ist ja eben der Purpose, das ist auch so ein Stück weit das Ziel, was wir ja auch gemeinsam miteinander verfolgen und auch der Sinn, den wir haben, den in die Arbeit reinzubringen. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, gehen wir alle gerne arbeiten.
Hm. Aber magst du mal sozusagen nochmal ein bisschen Butter bei die Fische, ein bisschen Fakten liefern? Ihr habt, glaube ich, mittlerweile 250.000 Kunden ungefähr.
Das, da wollen wir am Ende des Jahres sein.
Ah, da wollt ihr am Ende des Jahres sein. Okay, ja, positiv formuliert. Ihr habt, das habe ich bei Wikipedia gelesen, eine Bilanzsumme von 5 Milliarden Euro.
Ja, 5,7.
5,7, genau. Okay.
Vielleicht für den Laien, den Bankerlaien, was verbirgt sich hinter dem Begriff Bilanzsumme? Was bedeutet 5,7 Milliarden?
Habt ihr das auf der Bank selber?
Was ist die Bilanzsumme? Die Bilanzsumme ist im Prinzip immer das, was wir an Assets auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite an Krediten herausleihen. Also es gibt ja immer eine Aktiv- und eine Passivseite und die gesamten Einlagen unserer Kundinnen und Kunden und das gesamte Eigenkapital, das beträgt 5,7 Milliarden Euro. Das ist das, was die Menschen uns zur Verfügung gestellt haben, an Guthaben, damit wir sozial-ökologische Projekte unterstützen können. Das ist das, was wir dann als Hauptaufgabe tun, nämlich das Geld dorthin zu bringen, wo es unter diesen sozialen und ökologischen Aspekten für die Menschen wirkt. Das ist unsere Hauptaufgabe und die Summe, die uns zur Verfügung steht, das sind die 5,7 Milliarden Euro.
Okay. Und nach welchen Kriterien vergibt ihr Kredite? Also was ist quasi der Hauptunterschied zu einer anderen Bank? Nach welchen Auswahlkriterien geht ihr vor? Wie definiert ihr die auch gerade was die Anlageprodukte für die Kunden anbelangt, zum Beispiel, also Aktienfonds oder andere Anlageprodukte? Das ist wahrscheinlich recht komplex, dieses ganze Thema.
Das ist komplex und wir haben ja insgesamt nur eine Stunde Zeit. Ja. Von daher, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist einmal, dass du, wenn du bei uns Kunde wirst, dass du dir auswählen kannst, welche Branche interessiert dich. Also möchtest du beispielsweise in der Landwirtschaft investieren, möchtest du gerne in regenerativen Energien investieren, möchtest du gerne auch Schulen unterstützen und du wählst dir das bei deiner Anlage aus und sagst bei einem Girokonto, egal was du dann auf deinem Konto hast, ob das viel oder wenig ist, ich möchte mich sozial oder ökologisch engagieren und legst das fest. Und wir gehen dann auf der anderen Seite hin und suchen uns Projekte, die genau das, was du dir dann wünschst, vorstellen. Also wir unterstützen Landwirtschaft, wir unterstützen auch verschiedenste Formen von Schulen, wir unterstützen halt auch die Energiewende. Das sind die Themen, wo wir das Geld hingeben. Und die Besonderheit darin ist, dass du jeden Kredit, den wir vergeben, bei uns im Bankspiegel transparent dir angucken kannst. Ja? Also wir sagen nicht, wir versprechen dir nicht irgendwas. Ihr habt ja vorhin darüber gesprochen, was die Joggerin vielleicht irgendwie da gemacht hat, sondern bei uns kannst du das auswählen, du kannst sehen, wo wir es hingeben und wir berichten das immer Transparenz darüber. Und ich glaube, das ist einfach einmalig auch in der Bankenlandschaft, dass du diese Transparenz hast. Und das Allerwichtigste ist eben, du kannst Mitglied werden, das heißt, du hast auch eine Stimme, du kannst auch rein, du kannst mitdiskutieren, du kannst zu uns kommen, zu den Generalversammlungen und kannst die Hand heben und sagen, ich bestimme auch die Richtung der Bank in der Zukunft mit.
Genau, die GLS Bank ist eine Genossenschaftsbank. Kannst du auch das vielleicht nochmal erklären für diejenigen, die mit Genossenschaften noch nicht so viel anfangen können? Was also zur Rechtsform und auch genau wie die Leute dann im Beispiel mit der Generalversammlung, wie so eine Generalversammlung dann aussieht?
Genau, also das ist eine Mitgliederbank. Ja? Das heißt, das Grundprinzip der Genossenschaft ist ja, dass Menschen, die das Gleiche wollen und die sich für das Gleiche engagieren wollen, auch zusammentun und das nicht nur, ich sag mal, tun in der GLS-Bank, eben auch Mitglied werden. Und mit diesem Mitgliedsanteil hat jeder Genosse, egal wie viel Geschäftsguthaben er uns zur Verfügung stellt, egal ob es 500 Euro sind, was Mitgliedschaft ist, oder bei Jugendlichen auch diese Mitgliedschaft für junge Leute ab 100 Euro, jeder eine Stimme. Und diese eine Stimme, wir sind knapp 55.000 Mitglieder, die entscheiden, also das sind die Eigentümer der Bank und die entscheiden halt auch über diese Entwicklung, wo wir hinlaufen sollen und diskutieren mit uns gemeinsam darüber. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit und die spielt in der heutigen Zeit auch immer eine größere Rolle, Teil eines Ganzen zu sein und selber sich auch in der Verantwortung halten und entscheiden zu wollen.
Ja, ich bin ja selbst bei seit 5 oder 6 Jahren, glaube ich, Mitglied bei euch und noch länger Kunde und ich kann mich auf jeden Fall auch an eine recht kontroverse Diskussion erinnern, als es vor 2 Jahren, glaube ich, um die Einführung des GLS-Beitrages ging, um die 60 Euro, die man quasi pro Jahr fürs Konto bezahlt. Wie adressiert und dann gemeinsam am Ende zu einem Konsens oder zu einem Kompromiss kommt? Wie läuft dann sowas ab? Also vielleicht erstmal intern bei euch im Vorstand und dann halt in nächster Ebene natürlich dann mit allen Mitgliedern in der Mitgliederversammlung zum Beispiel.
Genau, also der Prozess ist ja ein Prozess gewesen, der über ein gutes Jahr oder über ein Jahr ging. Das heißt, wir haben als erstes in dem Jahr, bevor wir das beschlossen haben oder anderthalb Jahre, bevor wir das beschlossen haben, haben wir das auf einer Generalversammlung vorgestellt. Wir haben auch die Idee vorgestellt. Wir haben auch gesagt, dass sich ja die gesamte Situation in der Bankenlandschaft verändert. Also Zinsmargen gehen zurück. Ja, auch Provision ist ein Geschäft, was nur einen bestimmten Anteil bei uns einnehmen sollte. Also wir möchten ja auch nie Angebote unterbreiten, die die Menschen nicht brauchen, sondern wir möchten uns weiterhin immer daran orientieren, was braucht jeder Kunde und nur diese Angebote ihm auch empfehlen. Das ist für uns eine ganz, ganz, ganz große und wichtige auch Angelegenheit. Und wir haben dann angefangen, das eben in einer Generalversammlung vorzustellen. Wir haben auch die Leute gefragt, was sie sich denn vorstellen können. Also ist es 1 Euro pro Monat, sind es 5 Euro oder sind es 10 Euro? Und haben dann mit den Menschen darüber diskutiert. Wir haben dann auch verschiedene Peer Groups gemacht. Wir haben dann verschiedene Leute eingeladen zu Workshop-Gruppen, haben mit denen darüber diskutiert, haben Jugendliche eingeladen, haben junge Leute eingeladen, haben aber auch Angestellte eingeladen, haben Selbstständige eingeladen und haben dann mit denen über diesen ganzen Prozess diskutiert, haben das dann in einer der nächsten Generalversammlungen mal so ein Stück weit verprobt und haben das dann vorgestellt und haben dann gesagt, so könnten wir uns das vorstellen, in dieser Größenordnung könnten wir uns das vorstellen, das ist Sinn und Zweck des Ganzen, wie fühlt sich das für euch an, und haben dann in einer außerordentlichen Generalversammlung im Dezember 2016 das Ganze zur Abstimmung gegeben. Und man braucht, wenn man eine Satzungsänderung macht, dann eine Mehrheit auch von mehr als 75%, die dem Ganzen oder die dem Ganzen zustimmen müssen. Und wir haben dann halt von unseren Mitgliedern auch nach einer, wie du das gerade schon richtig gesagt hast, nach einer wirklich sehr intensiven Diskussion die Mehrheit dafür bekommen, diesen GLS-Beitrag einzuführen, damit wir auch weiterhin dieses Bankgeschäft genau mit diesen Werten, wie wir sie gerade beschrieben haben, auch für die Zukunft noch weiter fortführen können.
Ja, und habt ihr dadurch Kunden verloren durch die Einführung des Beitrages? Eine nennenswerte Anzahl, wahrscheinlich sind es immer ein paar, aber...
Genau, wir haben eine Phase gehabt, wo sich Menschen bewusst dazu entscheiden möchten, bin ich bereit für die Leistungen, die ich auch von der Bank in Anspruch nehme, tatsächlich diesen Beitrag zu bezahlen. Und es gibt einen Teil, der hat sich dafür bereit erklärt und hat gesagt, ja, ich finde das gut und ich bringe jetzt auch mehr Geschäft noch zu euch, damit sich dieser Beitrag, diese 1 Euro für Menschen bis 28 und eben für Menschen, die älter als 28 sind, sind es dann ja die 5 Euro pro Monat, die du sozusagen als Grundgebühr bezahlst dafür, dass du die Leistung der GLS-Bank in Anspruch nehmen kannst, auch tatsächlich bezahlst. Es haben ein paar Menschen auch gesagt, nein, das ist mir zu von euch in Anspruch und deswegen gehe ich dann auch weg. In der Summe ist es jetzt so, dass wir gute 1,5 Jahre gebraucht haben, um mit allen Menschen diese Vereinbarung zu treffen, alle Menschen davon zu überzeugen, mit jedem auch mal in das Gespräch zu kommen. Und wir haben keine nennenswerten Abgänge gehabt, aber wir haben halt eine bewusste Entscheidung gehabt, dass Menschen gesagt haben, mehr, und manche Menschen haben halt gesagt, weniger und sind dann auch gegangen.
Und generell ist es aber so, dass wenn Leute jetzt sich dazu entschließen, ihr Sparbuch zu euch zu tragen, dass sie sich vorher aussuchen können, wo das Geld hinkommt oder ne, wo es letztendlich investiert wird von euch, und gleichzeitig gebt ihr ein Versprechen ab, wo es auf keinen Fall investiert wird, oder?
Genau, also du sprichst gerade die Positivkriterien an, also die Positiv, alles was sozial und ökologisch ist. Wir haben das in diesen Branchen auch festgelegt, also wo das Geld wirklich positiv wirken kann, und wir haben natürlich aber auch Dinge ausgeschlossen, wo wir gesagt haben, da investieren wir gar nicht drin, also beispielsweise alles was Rüstung ist, ist für uns ein absolutes Ausschlusskriterium. Alles, was alte Energieformen sind, Atomenergie oder auch Kohlekraftwerke beispielsweise, schließen wir halt auch aus. Und wir schließen für uns halt auch eben Dinge aus, wo wir nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, wo das Geld dann tatsächlich vielleicht mit Fragen behaftet sein könnte. Also wenn wir so eine Frage haben, wollen wir das unterstützen oder wollen wir das nicht unterstützen, würden wir uns immer eher dagegen als dafür entscheiden.
Kannst du das ein bisschen erklären? Also das muss jetzt natürlich keinen konkreten Fall nennen, aber so ein bisschen erklären, was für ein Fall das sein kann?
Ja, es gibt ja immer so klassische Fälle. Beispielsweise bei uns hat jemand angerufen, eine junge Frau, und hat gesagt, ich möchte gerne ein Auto finanzieren. Ja. Würden wir Autos finanzieren? Was glaubt ihr?
Gehört so eine Privatkundin?
Ja.
Ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein Elektroauto.
Genau. Also da ist jetzt beispielsweise genau die Frage, die auch gestellt worden ist. Also Elektroauto ja, weil es eben eine saubere Energie und auch ein Stück weit die Mobilitätswende finanziert. Das war jetzt keine Privatkundin, das war eine Hebamme, ja, die im ländlichen Bereich einem Job nachgeht. Mhm. Ja, und unser Kundenberater hat dann eben gesagt, nee, wir finanzieren keine Autos. Ja, da hat die Hebamme gesagt, verstehe ich nicht, aber ich muss doch meinen Job ausführen. Und natürlich haben wir der Hebamme dann auch geholfen, das Auto zu finanzieren, weil sie diesem Job nachgeht. Aber das sind dann genau diese kontroversen Diskussionen, die dazu führen, dass wir ganz genau hingucken müssen. Ja? Mhm. Oder wir können auch sagen, was ist denn beispielsweise mit so einem Fall, wenn du halt eine Photovoltaikanlage, eine Solaranlage auf einem Schweinemastbetrieb hast, auf einem großen Schweinemastbetrieb hast. Ja, das eine ist saubere Energie, die würden wir sagen, die finanzieren wir, ist eines der größten Themen, die wir haben, in einem konventionellen Bauernhof. Und wenn der Landwirt dann halt den überwiegenden Teil seiner Einnahmen damit verdient, dass er eben konventionelle Schweinezucht betreibt und nur einen ganz kleinen Anteil eben regenerative Energien hat und das auch nicht wandeln will, dann würden wir so eine Anlage halt nicht finanzieren, obwohl sie halt positive Energie ist. Aber er macht ja mit dem anderen Teil viel mehr vielleicht auch an Zukunft kaputt, als er vielleicht mit dem kleinen Teil eben am Positiven schafft. Da muss man mit ihm halt in das Gespräch gehen und wenn er dann sagt, ja, aber ich bin auch bereit, meinen Betrieb umzustellen und auch vielleicht in Richtung ökologischer Tierhaltung zukünftig zu gehen, dann würden wir ihn natürlich dabei unterstützen. Und da muss man genau hingucken, ich glaube, und da drin liegt unsere Kunst drin, dass wir halt nicht nur besser wissen wollen, sondern dass wir vor allen Dingen halt im Dialog gucken wollen, was ist gut für die gesellschaftlichen Fragen der Zukunft.
Aber Dialog heißt auch immer mehr Arbeit, oder?
Ja, aber deswegen haben wir auch im GLS-Beitritt mehr Arbeit halt auch leisten können, weil es geht um gesellschaftlichen Wandel.
Hm. Merkst du, du bist seit 2010 bei der GLS-Bank, merkst du in den vergangenen ja, knapp 9 Jahren jetzt, dass sich bei der Neukundengewinnung zum Beispiel was verändert hat? Also dass immer mehr Leute irgendwie bereit sind, erstens vielleicht etwas höhere Kosten zu tragen, um ein Girokonto aufzumachen und zweitens ein Bewusstsein dafür haben, dass es sehr wichtig sein kann, was mit ihrem Geld passiert oder sich Gedanken darüber zu machen, was mit dem Geld passiert. Gibt es da so eine Entwicklung, die ihr irgendwie registriert oder ist es einfach eine recht lineare Entwicklung, immer ein bisschen mehr jedes Jahr?
Also es ist immer ein bisschen mehr jedes Jahr. Wir gewinnen pro Monat ungefähr 2000 neue Kundinnen und Kunden. Teil verliert man auch, wie ihr gerade schon gesagt habt. Aber wir leben gerade in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, dass gesellschaftlicher Wandel gerade jetzt eine größere Bedeutung hat. Ich meine, Fridays for Future, Schülerinnen und Schüler gehen auf die Straße. Der Hambacher Wald war, glaube ich, auch nochmal ein Wendepunkt für unsere gesellschaftliche Aufmerksamkeit, für diese Themen. Ich glaube, wir haben den trockensten Sommer letztes Jahr alle gemeinsam erleben dürfen. Und das, was wir gerade jetzt erleben, ist, dass es eine hohe Aufmerksamkeit genau für diese sozialen und ökologischen Themen auch in Deutschland gibt. Und wir erleben auch gerade eine größere Nachfrage. Also so seit Herbst des letzten Jahres erleben wir halt auch, dass Menschen sich wieder mehr mit diesen Themen auseinandersetzen und dass wir gerade sehr, sehr gute Monate haben und sehr, sehr viele Menschen auch zu uns kommen. Was uns besonders freut, der Anteil an Menschen, die unter 28 sind und zu uns kommen, ist besonders hoch.
Okay, also es ist auch wirklich so, dass der Altersschnitt ein bisschen weiter runter geht. Weil was ist eure bisherige Kundenstruktur? Ihr seid ja nun auch schon mehr als 40 Jahre am Markt quasi und wahrscheinlich ist dann auch, sind die Kunden quasi mit euch so ein bisschen älter geworden. Und war das bisher ein Problem, jüngere Kunden zu gewinnen oder wie ist der Altersdurchschnitt?
Das ist noch nie ein Problem gewesen für uns. Ich habe 2 Söhne, 18 und 15, die auch beide das Konto bei uns natürlich selbstverständlich haben, die das beide aber wollten, die beide bei der Sparkasse angefangen haben, weil es einfach so ist, ja, so vor Ort kannst du einfach hingehen und erste Konto machst du da und die beide für sich die Entscheidung getroffen haben, nein, ich möchte auch das Konto bei der GLS-Bank haben. Und wir haben schon auch im letzten Jahr eine Altersstruktur gehabt, ein Durchschnittsalter von 37 Jahren. Und das ist für eine genossenschaftliche Bank ist da sehr jung. Mhm. Und ich habe im Moment sogar das Gefühl, dass das Durchschnittsalter sogar noch sinkt durch die vielen neuen jungen Kunden, die zu uns kommen.
Wie alt waren deine Söhne, als sie zur GLS-Bank gekommen sind? Weißt du das noch?
Der Lorenz hat das gemacht, als er 14 geworden ist, weil es erst mit 14 geht. Wir bieten das Girokonto erst ab 14 an und der Moritz, ich glaube, der war 16, um so ungefähr so 2 Jahre her sein.
Aber gab es da vielleicht vorher einen kleinen speziellen Pitch vom Papa, der so in einer Minute mal kurz erklärt hat, warum die GLS-Bank da ist?
Ich glaube, das erfahren Sie so regelmäßig durch unsere Gespräche am Tisch.
Ja.
Das erfahren Sie halt auch dadurch, welche Haltung wir als Familie zu ganz vielen Themen, wie wir einkaufen, wo wir einkaufen. Also wir kaufen halt nur Bio ein, weitestgehend nur Bio. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen noch, wenn man irgendwie auf dem Weg ist. Aber darauf legen wir Wert. Und genau mit diesen ganzen Fragestellungen setzen sich natürlich wir als Familie setzen uns damit auseinander und die beiden dürfen das auch lernen. Aber ich bin halt der Meinung, sie müssen immer für sich die eigene Entscheidung treffen, wann die Zeit reif ist, das zu machen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie im Moment nur bei der Sparkasse geblieben wären. Also nicht überreden, sondern im Dialog schauen, was ist das Beste für die beste Situation. Ich glaube, das ist das Wichtige.
In der öffentlichen Wahrnehmung kommt es mir so vor, dass die GLS-Bank sich auch mal mehr politisch engagiert oder positioniert zu ganz klaren Themen. Also Agrarwende, hattest du eben schon angesprochen, aber auch Besteuerung von CO2 zum Beispiel oder Mobilitätswende. Das sind alles so Themen, die auch dein Kollege im Vorstand Thomas Jorberg immer mal wieder in ein paar Artikeln zum Beispiel in der Zeitung platziert. Ist das auch Teil der Strategie, doch noch ein bisschen lauter zu werden auch und auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr politischen Druck auszuüben, um schneller so einen Wandel zu erzeugen? Weil bisher war die GLS-Bank wahrscheinlich eher so ein bisschen vielleicht auch zurückhaltend in der Beziehung.
Das ist eine Forderung unserer Mitglieder. Also wir sind ja immer wieder auch angesprochen worden von unseren Mitgliedern, entweder auf der Generalversammlung, aber auch wir machen ja regelmäßig Mitgliederrundreisen, haben wir jetzt gerade gemacht. Wir waren in allen unseren Standorten zwischen 150 und 200 Leute pro Veranstaltung, die mit uns gemeinsam über diese Themen diskutiert haben. Und die haben halt gesagt, wir erwarten auch von euch, dass ihr euch mit diesen Themen, ja, wo ihr sowieso mit dem Geld ja wirkt, aber auch politisch ein Stückchen mehr engagiert und lauter werdet. Ja, und dem sind wir nachgekommen jetzt vor rund 2 Jahren und haben angefangen, ja auch unsere politischen Forderungen so zu formulieren, um dort einfach halt auch eine andere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für zu erwarten. Fühlst du dich gut damit als Mitglied der Bank, dass wir das jetzt tun und wie geht es dir damit und ist das deine Erwartungshaltung ein Stück weit damit erfüllt?
Ja, ich finde das auf jeden Fall super, euer Mitgliedertreffen in Berlin. Also immer, das ist ja im Januar, Anfang Februar, glaube ich, also immer Anfang des Jahres. Und ich war immer die letzten Jahre dann hier in der Berliner Filiale. Und das war immer tatsächlich immer eine sehr angeregte Diskussion, das kann ich bestätigen, ja. Was sind denn bei so einem Vorhaben strategische Partner für euch? Also ihr werdet das ja sicherlich nicht allein, vielleicht Partner, Organisationen, mit denen ihr in den Feldern zusammenarbeiten könnt oder das auch schon tut.
Ja, wir verfügen ja, also die GLS-Bank ist ja sowieso ein großes Netzwerk und eine große Familie. So, ja, oder so verstehen wir uns halt auch. Und wir sind da für jeden offen, der halt auch sagt, ja, deine Themen sind auch meine Themen. Und umgekehrt ist es genauso, wenn unsere Partner auch Themen haben, für die wir uns engagieren oder wo wir mit zusammen. Gerade jetzt bei dem Thema CO2-Abgabe gibt es ja auch einen Verein, der in Freiburg zu dem Thema gegründet worden ist. Und da sind wir ja auch von vornherein Gründungsmitglied gewesen. Da ist die EWS Schönau beispielsweise auch einer unserer Partner mit drin. Und dann trifft man sich halt in solchen Communities zusammen und guckt immer, also wo sind Patenschaften, die einfach gut passen? Wo sind aber auch die Themen, wo man zueinander kommt? Und da ist jeder herzlich willkommen, also unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitglieder, aber auch genauso wie NGOs oder andere Organisationen, die sich da einfach engagieren, schauen wir, dass wir zusammenkommen.
Ist dieser Netzwerkgedanke vielleicht auch eine Strategie für die Zukunft, gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Bankenwelt oder Finanzwelt ja jetzt auch gerade aktuell sehr drastisch verändert. Auch die Geschäftsmodelle von Banken werden wahrscheinlich ein anderes sein. Wie bereitet ihr euch auf sowas vor? Also wie gesagt, Stichpunkt vielleicht Nullzins, dann eine immer größer werdende Regulierung, die wahrscheinlich auch für kleinere Banken wie die GLS-Bank sehr, sehr schmerzt. Und gleichzeitig natürlich auch die Herausforderung der Digitalisierung, dass viele Leute vielleicht gar nicht mehr eine Bankfiliale von innen kennen oder kennen wollen, sondern einfach nur noch ihr Handy zücken und da irgendwo bezahlen. Wie kann sich die GLS-Bank mit diesen Herausforderungen auf diese Herausforderungen einstellen und vielleicht auch die Stärken, die sie bereits hat, also das Netzwerk, die Genossenschaft vielleicht noch besser einbeziehen in Zukunft.
Oh, da waren jetzt aber viele Fragen.
Ja, auch sehr journalistisch, sehr tiefbohrend.
Also erstmal fangen wir jetzt schon mal damit an. Wir haben ja vorhin schon mal geklärt, wir sind nicht klein. Ja?
Ja.
Und da sind wir auch echt stolz drauf. Also wir gehören ja zu den ersten 20 größten genossenschaftlichen Instituten in Deutschland. Und mit knapp 220 und am Ende des Jahres 250.000 Kundinnen und Kunden, glaube ich, haben wir auch schon eine gesellschaftliche Relevanz und auch eine Daseinsberechtigung. Das finde ich erstmal sehr, sehr wichtig. Und das andere Thema ist ja so ein Stück weit diese Frage nach multilateralen Beziehungen. Und ich glaube, was passiert gerade gesellschaftlich? Wenn wir hingucken, an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft, In Amerika ist jemand, der meint, ja, Amerika müsste ganz oben stehen. Wir haben das in der Türkei, wir haben das in Russland, wir haben das an ganz vielen politischen Situationen. Und ich glaube, das wird nicht die Fragen der Welt beantworten. Also ich glaube, das, was du, also wenn ich das jetzt auf die große, weite Welt beziehe, würde ich halt sagen, wir brauchen tragfähige Beziehungen umso mehr, wir brauchen vertrauensvolle Beziehungen umso mehr. Und wenn ich das auf das Kleinere beziehe, ich glaube, dass auch die bilaterale Beziehung zwischen uns und Goodjobs beispielsweise gar nicht ausreicht, sondern ich glaube, dass der Mehrwert ist, dass ihr auch Leute kennt, die in eurem Netzwerk sind, die ihr mit uns verbinden könnt und dass wir Leute kennen, die wir mit euch verbinden können, dass, was ja auch passiert. Also wie bin ich auf Goodjobs getroffen, indem ich David Diallo in einem ganz anderen Kontext zusammen kennengelernt habe und er mir gesagt hat, Mensch, macht doch mal eure Stellenanzeigen über Goodjobs und seid und das, glaube ich, wird auch die Lösung für eine GLS-Bank sein und das wird die Lösung in gesellschaftlichen Fragen sein. Wir müssen ein Stück das Ego nach hinten nehmen, wir müssen dieses, ja, auch dieses Thema IQ in VQ, ja, also dass die Gruppe mehr weiß als der Einzelne und dass die Gruppe auch mehr schaffen kann als der Einzelne, glaube ich, müssen wir gesellschaftlich einfach viel weiter nach oben stellen und müssen tragfähige Partnerschaften schaffen, die dann halt auch nicht nur in der bilateralen Beziehung existieren, sondern halt in dem Funktionieren von multilateralen Netzwerken funktionieren, wo es dann um die Sinnfragen geht.
Aber kann man auch damit vielleicht sein Geschäftsmodell ein Stück weit anpassen, wenn man mit den bisherigen Dienstleistungen, die man jetzt über Jahrzehnte gemacht hat oder wo man gutes Geld verdient hat, meinetwegen die Kreditvergabe vielleicht immer weniger Geld verdient? Also kann es vielleicht sein, dass es die GLS-Bank sich vielleicht in den nächsten 10, 12 Jahren ein bisschen weg von der klassischen Bank hin zu einer Netzwerkorganisation entwickelt und auch da entwickelt?
Ja, hin zu den Wurzeln. Also die Bank ist ja nicht gegründet worden als Bank, sondern die Bank ist gegründet worden, weil es gesellschaftlich relevante Fragestellungen gab, also das, warum die Bank gegründet worden ist, weil es eine, weil es den Wunsch gab, in Bochum eine Waldorfschule zu gründen und diese Waldorfschule von anderen Banken kein Geld bekommen hat, sind die Initiativen zusammengekommen, die Menschen, die dort initiativ waren und haben einen Rechtsanwalt und einen Notar, den Wilhelm Ernst Barkow, um Hilfe gebeten und der hat gesagt, ich habe eine Idee, wir probieren die mal aus und hat als Beispiel, der hat 30 Menschen gefunden, die 3.000 Mark gegeben haben und mit den 3.000 Mark pro Mensch und den 30 Menschen ist der zu einer anderen Bank gegangen, übrigens zur Commerzbank und hat gesagt zu dem Filialleiter, hör mal zu, ich lege hier 90.000 Mark an, gibst du mir dafür 100.000 Mark Kredit für eine Schulgründung? Und dann hat der gesagt, das ist doch ein super Geschäft, ja. Ganz sicherer Kredit, tolle Marge und hat der Schule dann das Geld gegeben.
Und wann war das?
Das war in den 60er Jahren, das war Anfang der 60er Jahre, ich glaube 64, 65 muss das gewesen sein, als das Ganze dann umgesetzt worden ist. Und genau das ist doch das, was wir gesellschaftlich brauchen. Also auch deswegen gibt es ja heutzutage wieder Crowdfunding. Das ist ja nichts anderes, also die Schulgründung damals war nichts anderes als das, was wir heute unter Crowdfunding verstehen. Ja, und ich glaube, dass genau das die Fragen sind, wie wir auch gesellschaftliche Probleme in der Zukunft lösen. Wir müssen Leute finden, die dafür stehen, die auch inhaltlich sagen, das ist mir wichtig, die dann auch bereit sind, vielleicht ein Stück weit ins Risiko zu gehen und Geld zu geben. Und daraus entstehen dann immer wieder neue Gemeinschaften, neue Communities.
Das Thema Crowdfunding habt ihr ja bereits auch aufgegriffen. Ich glaube, die GLS Crowd heißt das. Kannst du nochmal erklären, was ihr da bisher gefundet habt? Also was das für Projekte sind, die sich dann darüber finanzieren, über eure Crowd? Und wie das funktioniert, vielleicht auch für diejenigen, die das noch nicht kennen?
Also das sind genau die gleichen Projekte, die wir auch in der Bank finanzieren. Also es geht immer um die Frage, passt das sozial und ökologisch? Das sind aber vor allen Dingen Unternehmen, die in der Regel von der Unternehmensphase noch nicht bereit sind, auch einen Kredit zu bekommen, sondern das ist eher eigenkapitalähnliches Geld, was dort eingestellt wird. Wir stellen die Projekte auf der Plattform glscrowd.de vor. Unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitglieder gucken sich diese Projekte an und sagen, ja, ich kann dieses Projekt sehen, ich möchte dieses Projekt unterstützen und können sich dann halt mit Summen bis zu maximal 10.000 Euro, aber es fängt bei 250 Euro an, halt auch daran beteiligen und sind dann in Anführungsstrichen direkt Mitunternehmer in diesem Unternehmen. Und Mitunternehmer sein bedeutet aber halt auch, dass ich das Risiko trage, geht das gut oder geht das nicht gut? Und es ist natürlich auch so, dass es passieren kann, dass Unternehmen ausfallen, ja. Aber ohne eine bestimmte Form von Übernahme von Risiko würde es einen Goodjobs nicht geben oder würde es auch eine GLS-Bank nicht geben. Also immer eine Gründung hat auch immer in der Gründungsphase ein höheres Risiko und diese Unternehmen brauchen das. Und das sind alles soziale und ökologische Unternehmen auch.
Okay, ja. Paul.
Ja, ich denke halt noch ein bisschen, weil du am Anfang hast ja, du lagst am Strand mit dem Buch, um dann nochmal zurückzukommen, von Harpe Kerkeling, und dir ist ja aufgefallen, dass so ein paar Sachen nicht gestimmt haben, und jetzt hast du gerade erklärt, was ihr alles mit der GLS Bank anders macht und warum die GLS Bank einen super Gegenentwurf aufzeichnet, den du damals am Strand wahrscheinlich auch happy angenommen hättest, wenn du damals schon davon gewusst hättest. Aber konkret jetzt in deinem Arbeiten und in deinem Arbeitsalltag verändert? Oder wie ist so die Differenz vom Feeling her?
Ja, ich habe mir für mich persönlich immer überlegt, ich wollte mich sozial engagieren oder ich wollte halt auch irgendwie noch was Gutes tun. Aber wenn du 12 Stunden an deinem Job hinterher jagst, dann ist die Motivation, abends irgendwie nochmal zu einer Veranstaltung zu gehen, wo du Gutes tust, das klappt.
Ich glaube, genau. Das ist ein Gefühl, damit können sich richtig viele Leute identifizieren.
Ja, das glaube ich auch.
Und jetzt mache ich es halt 12 Stunden am Tag. Ja, und das ist das größte Geschenk, was mir jemals passieren konnte, dass ich eigentlich durch das, was ich tue, auch dadurch, dass ich mit euch hier sitzen kann, irgendwie mit Menschen darüber reden kann, was wir gesellschaftlich gemeinsam bewegen wollen. Das ist meine Hauptaufgabe. Also ich darf darüber reden, was mich bewegt. Und es gibt so ein schönes Bild, vielleicht auch das nochmal so ein bisschen einzufangen. Viele von euch kennen vielleicht Peter Fox, Haus am See. Ja, und er besingt in diesem Lied ja so diese Frage, und 100 Enkelkinder spielen Cricket im Garten. Und für mich ist diese Frage, ich habe noch keine Enkelkinder, bitte Moritz und Lorenz, lasst euch noch ein bisschen Zeit. Ja, das müssen wir jetzt noch nicht beantworten, aber wenn die in 10 Jahren mal Enkelkinder haben und die kommen irgendwann zu mir gelaufen, die sitzen auf diesem Schaukelstuhl, dann weiß ich eine Antwort, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ja? Mhm. Ich habe ein Stück weit dazu beigetragen, dass diese Welt hoffentlich ein Stück besser geworden ist. Und das ist das, was sich geändert hat, seitdem ich bei der Bank bin. Ja? Ich gehe jeden Morgen mit Sinn zur Arbeit.
Ja, cool. Und was würdest du aber machen? Das ist nämlich auch eine Frage, die wir häufiger stellen. Wenn dir jetzt jemand verbieten würde, ja, oder wenn es die GLS-Bank in diesem Universum nicht geben würde.
Ja, würde ich sie gründen.
Dann würdest du sie gründen. Also die Frage war jetzt eine Standardantwort. Die Frage geht meistens so, dass wir sagen, was würdest du machen, wenn du jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel beziehen würdest? Also wenn deine existenziellen Sorgen, die wären gedeckt und du hättest jetzt irgendwie viel Freizeit. Ja, und die GLS-Bank, die würde es jetzt halt nicht geben. So. Was würdest du so den ganzen Tag lang machen?
Es gibt hier ein Projekt meines Lebens, was ich jetzt doch noch neben der GLS-Bank für mich erkannt habe. Und ich bin vor 2 Jahren mit der Zukunftsstiftung Entwicklung nach Kenia gereist und habe die Möglichkeit gehabt, in Kenia verschiedene NGOs zu besuchen und die Arbeit dieser NGOs kennenzulernen. Und für mich ist der Stand bei der GLS-Bank heute schon, ich möchte gerne einfach mit Menschen darüber sprechen und Aufklärung betreiben, wie es in Afrika wirklich aussieht, wie es in Kenia aussieht und wie so ein Land funktioniert. Und ich möchte halt einfach auch den Menschen erklären oder möchte mit den Menschen darüber ins Gespräch kommen, was wir eigentlich jeden Tag dadurch so konsumieren, wie wir konsumieren. Also ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass 30% der Rosen, die es in Deutschland gibt, alle aus Kenia kommen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir über Hungersnot in Kenia denken und auf den Flächen, wo die Lebensmittel anbauen könnten, bauen wir Rosen an, unter Bedingungen, die absolut menschenfeindlich sind, die wirklich auch menschenverachtend sind, weil wir dort Pestizide, Fungizide einsetzen, die Menschen ohne Schutzkleidung diese Rosen halt auch ernten müssen. Und wir kaufen halt ganz einfach weiter unsere Rosen. Wir fragen uns nicht, wo die Rosen herkommen. Und das Gleiche kannst du auf Tee und das Gleiche kannst du auf Kaffee ländern, um unseren Wohlstand hier zu machen. Und eine ganz einfache Formel, viele vielleicht von euren Hörern werden sagen, so richtig stimmt das nicht, aber ich benutze sie jetzt einfach mal, ist mit 98% dessen, was wir an Ausgaben tätigen, ja, sorgen wir dafür, dass die Lebensbedingungen an vielen Stellen auf der Welt schlechter werden. Also das ist Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ja. Und mit 2%, das ist das, was wir an Entwicklungshilfe tatsächlich zurückgeben, versuchen wir das, was wir damit kaputt machen, wieder gut zu machen. Und wenn du mich fragen würdest, was ich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen würde, ich würde jeden Tag versuchen, Menschen zu finden, die Lust haben, mit mir darüber zu diskutieren.
Oh, starkes Statement.
Weil du hast ja auch, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu deinem privaten Engagement, weil du hast ja schon gesagt, dass du bist leidenschaftlicher Wanderer und du hast auch, glaube ich, auch so eine Spendenwanderung gemacht, um halt die NGOs, die du in Kenia und auch, glaube ich, Äthiopien besucht hast, selbst mal ja, quasi so ein bisschen mitzufördern. Ist sowas auch in Zukunft weiterhin geplant, der Leidenschaft für die Zusammenarbeit in Afrika kombinieren?
Ja, danke für die Vorlage. Am 6.7. in diesem Jahr werden wir in Winterberg wieder wandern. Das ist schon...
Auch im Sauerland wieder.
Genau, auch ja. Im Sauerland. Und 2 Wochen oder 3 Wochen vorher werde ich im Berchtesgaden wandern. Und mein Ziel ist es dieses Jahr, dass ich nicht alleine wandere und sich nur meine Freunde daran beteiligen. Also letztes Jahr sind für die beiden Projekte knapp 10.000 Euro auf der Wanderung zusammengekommen, sondern wir werden dieses Jahr Menschen einladen, die mit uns wandern und dass die ihren Freundeskreis auch wirklich aktivieren. Und ich möchte jetzt eine kleine Rechnung mal vormachen, nur damit man ein Gefühl dafür hat, was man eigentlich erreichen kann. Wenn ich 40 Leute finden würde, die jeder 20 Freunde finden, die 1 Euro geben, dann könnten wir, wenn wir einmal im Jahr einen Tag wandern, eine Schule zusammen in den nächsten 7 Jahren in Kenia bauen. Ja, einen Tag zu investieren, 20 Freunde finden, reicht, um eine Schule in Kenia zu finanzieren. Und eine Schule bedeutet 350 Kindern, die heute keinen Zugang zur Bildung haben, die Chance auf Bildung zu geben. Ja, und also da würde ich eure Zuhörer oder hier unsere gemeinsamen Zuhörer auch bitten, ey, kommt auf mich zu, ich erkläre euch das gerne. Ja, und einen Tag zu investieren im Jahr und ein paar Freunde anzusprechen, die 1 Euro pro Kilometer geben, also pro Kilometer müssen die schon bezahlen, also sind 35 Euro dann, die sie zahlen müssen, damit kann ich eine Schule finanzieren. Und wenn ein paar mehr Leute an diesen Projekten noch mitmachen, können wir was gestalten. Und es gibt dieses Jahr insgesamt 4 Themen, die wir haben, die wir jetzt schon als feste Termine haben. Wir organisieren 2 Konzerte in Bochum, wo der gesamte Spendenerlös inklusive der Verkauf von Getränken und Essen halt auch tatsächlich diesen Projekten zufließt. Und wir organisieren diese beiden Wanderungen, wo wir dann halt auch wieder gemeinsam für diesen guten Zweck wandern.
Wo kann man sich dann
melden? Ich habe Lust, einfach genau mitzuwandern, ja.
Aber wo sollen sich die Leute melden? Bei der GLS Bank?
Ja, die können sich bei mir melden. dirk.kanache@gls.de können sie mir alle schreiben.
Boah, hier bekommst du die richtigen Kontakte im Podcast. Aber wo wir gerade schon, du hast jetzt zwei Rechnungen einmal gehabt. Einmal quasi die mit dem Euro und mit dem Wandern. Und vorher hast du gerade erklärt, dass 98% des Bruttoinlandsprodukts eigentlich dafür leider verwendet werden, dass es irgendwo anders ein bisschen schlechter zugeht. Und nur 2% Entwicklungshilfe eigentlich geleistet wird. Meine letzte Frage, wenn du jetzt, es gibt ja, das hast du auch gerade erklärt, relativ große Aufgabenstellungen oder Probleme auf der Welt. Ne? Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, in Prozent, wie optimistisch bist du?
Zu 100%.
Wow, das ist eine gute Quote.
Ja, Wilhelm Ernst Barkow, der Gründer der Bank, der hat mal gesagt, ja, Bilder einer Zukunft, die wir fürchten, müssen wir überwinden mit Bilder einer Zukunft, die wir wollen. Ja, und es geht auch darum, natürlich kann man immer angstgetrieben durch die Welt laufen. Man kann immer das Schlechte sehen. Man kann auch immer das sehen, was gerade vor einem ist, was man irgendwie überwinden muss. Aber es muss doch auch uns gemeinsam gelingen, uns auf ein Bild zu einigen, was wir wollen, ja, und was ein gutes Bild ist, ja, was eine gesunde Welt hat, was ein wirklich gutes Miteinander hat, was ein friedliches Miteinander hat. Und wenn ich dieses Bild habe und wenn ich sage, halt, ich glaube auch, dass dieses Bild funktionieren kann und ich habe diesen Glauben daran, dann kann ich auch optimistisch durch die Zukunft gehen. Ja? Und ich habe aber jetzt nicht mit den 100% Optimismus gesagt, dass es einfach wird.
Nee.
Ja, Dankeschön. Das ist immer so, ne? Wenn man was bewegen will, dann muss man eben ein bisschen früher aufstehen auch manchmal. Also vielen, vielen Dank, Dirk, dass du hier warst. Das war ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dir und wir freuen uns auf jeden Fall vielleicht auf die Wanderung, auf die gemeinsame Wanderung und auf viele spannende Projekte von der GLS Bank.
Ja, und ich freue mich, weil ich bin ja auch Mitglied, vor allem hier jetzt hier mit Good Jobs und ehrlicherweise waren wir noch nie auf einer Mitgliederversammlung oder haben da mitgeredet.
Ja,
wir waren eigentlich immer Bochum, stilles, ne? Mitglied. Ja, das müssen wir jetzt echt mal machen. Ja.
Ab nach Bochum im Juni.
Geil.
Super.
Perfekt. Ja, wir freuen uns auf uns.
Also bis dann. Ciao.
Danke. Ciao.
Ciao.
Ja, willkommen jetzt hier im Geil Montag Outro. Der Dirk ist jetzt aus der Tür raus und es war schon echt beeindruckend, was für ein lockerer Typ das ist. Das ist der lockerste Bankenvorstand, den ich kenne. Okay, ist auch der einzige, aber...
Ja, genau, das muss man dazu sagen. Also auf jeden Fall waren wir beide recht schwer beeindruckt, glaube ich. Wenn man auf ganz entspannter Ebene hier auch per Du direkt.
Glaubst du, es wäre so gewesen, wenn wir mit Josef Ackermann gesprochen hätten?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, der Joe, wie man ja so gemeinhin sagt zu ihm, der ist auch wahrscheinlich ganz locker. Je nachdem, wenn man so ein paar Flaschen Champagner vorher geschlürft hat, so, ja, dann ist er bestimmt auch mindestens genauso locker wie Dirk.
Ah, es gibt eine tolle Dokumentation über Josef Ackermann, wo man ihn in der Limousine durch New York fahren sieht und dann wird auch ab und zu mal ein Obdachloser gezeigt und man hört aus dem Off nur Josef Ackermann sagen, ich könnte nie an einem Obdachlosen vorbeigehen, ohne ihm Geld zu geben. Und dann sagt sagt das oft aber auch, bloß das Problem ist, Josef Ackermann geht nie an einem Obdachlosen vorbei, er fährt an ihnen vorbei. Ja, also so einer ist Dirk auf jeden Fall nicht.
Nee, genau. Also das fand ich auf jeden Fall echt ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm und natürlich total spannend. Also erstmal seine ganzen Insights so aus der Vor-GLS-Welt, also wo er noch für die Commerzbank gearbeitet hat und da mit seinem ganzen Boni-System und ja, diesen ganzen Missständen, die es nach wie vor eigentlich in großen Teilen des Finanzsystems ja immer noch gibt, wie er das selbst erlebt hat, wie reflektiert er auch da irgendwie drüber spricht. Das fand ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Und wie er sich dann selbst auch über ja, einige Jahre hinweg dann so rausgekämpft hat, kann man ja schon fast sagen. Oder also Stück für Stück sich da aus dieser Welt verabschiedet hat.
Genau.
Und nach einer Möglichkeit gesucht hat, wie er da jetzt anderweitig tätig sein kann. Aber trotzdem weiterhin Banker bleiben kann, weil ja, das ist ja echt seine große Leidenschaft, das ist glaube ich auch rübergekommen, ne, dass er irgendwie für dieses Bankgeschäft lebt so,
ja,
bloß eben nicht diese Art und Weise teilt, wie das gemeinhin halt ja, durchgeführt wird.
Ja, ne? Und man merkt bei ihm, er steht da richtig hinter. Das ist nicht so, dass er dachte, oh, jetzt glaube ich ist es ganz cool, Bankenvorstand von einer nachhaltigen Bank zu sein, sondern man merkt da ist einfach so echt ein krasser Gedanke in ihm rangewachsen und ich finde es total ja, irgendwie cool zu sehen, dass so kleine Sachen, wie auch so ein Buch von Harpe Kerkeling, was ich auch cool finde, dass es bei so einem Strandurlaub mit dem Buch von Harpe Kerkeling passiert ist, dass dafür sorgen, dass Leute echt sagen, ey, ich reflektiere jetzt einfach mal, was ich mache und ich bin in einem ähnlichen Hamsterrad, ich habe jetzt Bock, da rauszukommen. Weil da denkt man vielleicht gar nicht immer dran und manche sagen vielleicht, oh, ist ja auch kitschig oder ist ja irgendwie so ein Bestseller für irgendwie Frauen in ihren Mit-40ern oder so. Solche Kritiken habe ich schon häufiger mal von irgendwie dem Buch gelesen, aber nee, das ist irgendwie cool, wenn Leute halt teilen, was sie dazu bringt, andere Sachen zu machen und vielleicht auch ein bisschen glücklicher oder zufriedener zu werden mit dem, was sie tun. Anderes Beispiel dann wiederum, als er dann jetzt schon quasi macht, was er macht. Ja, selbst so ein Song wie so von Peter Fox, wie heißt der? Haus am See, ja? Mit so einer Zeile, mit meinen 100 Enkelkindern sitze ich da am See oder bin happy, dass er sagt, so, ja, das ist so ein bisschen mein Ziel, sowas will ich auch. Ist eigentlich ganz cool zu sehen, dass ja, so ein Bankenvorstand dann auch mal so diese kleinen Sachen teilt, die eigentlich sonst, ja, aus dem Pop kommen, ja.
Ja, er geht irgendwie einfach sehr aufmerksam durchs Leben. Das ja, ist irgendwie genau, vielleicht so ein Zeichen dafür, ne, dass er eben so kleine Kleinigkeiten auch dann ja, sehr, sehr aufmerksam registriert und ja, und vielleicht auch irgendwie so an gewisse schicksalshafte Fügungen glaubt, ne, oder an bestimmte Begegnungen, die ihn dann halt irgendwie so den Weg ja, leiten. Also zum Beispiel mit den Biobauern da im Schwarzwald und so weiter und so fort, was ja, ja tatsächlich echt ein krasser Zufall ist, so auch im Nachhinein, dass er erstens durch den da auf die GLS-Bank gestoßen ist und dann im Nachhinein da jetzt auch angefangen hat und so weiter. Das sind echt so Anekdoten gewesen, die das total ja, zu einer ehrlichen Geschichte gemacht haben irgendwie. Also total ja, ehrlich, glaubhaft, authentisch so. Das fand ich echt, ja, war ein cooles Gespräch.
Ja, und generell, was die GLS-Bank macht, natürlich auch mega wichtig, weil das wissen wir spätestens natürlich auch seit der Folge mit Jakob Bernd von Tomorrow, der an ähnlichen Stellen bohrt, dass natürlich Banken einfach den riesigsten Hebel haben. Also Banken und Versicherungen verwalten das Geld und Geld arbeitet. Und die das natürlich bunkern sollen für alle anderen, arbeiten mit dem Geld. Und wenn die das in richtige Sachen stecken und in richtigen Projekten damit arbeiten, dann glaube ich, hat das echt einen fetten Hebel.
Genau, dessen sollten wir uns wirklich immer wieder und alle bewusst werden, was man für einen Hebel hat und dass man eben, das System ist total anonym und eine riesige Blackbox, kein Mensch weiß, was da richtig passiert. Aber man muss eben Licht reinbringen ins Dunkel und auch, ja, und jeder von uns letztendlich ist Teil dieses Systems und Teil dieses Finanzmarktes, ob er will oder nicht.
Ja.
Und es ist halt echt eine bewusste und auch wichtige Entscheidung von uns, das eben mal ja, zu reflektieren und dann vielleicht auch entsprechend zu handeln und das zu ändern. Ja.
Geht den Wandel mit, den Dirk auch selber gegangen ist.
Ja, ja, echt, geht einfach von der Deutschen Bank jetzt mal
weg und ja, den Jakobsweg gehen, aber geht von der Deutschen Bank weg und holt euch ein Konto entweder bei der GLS-Bank oder bei Tomorrow.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich einfacher Schritt. Das ist sogar noch viel, viel einfacher, als den Jakobsweg zu gehen. So. Vielleicht auch gerne in der Kombination. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, war es ein
sehr schönes Gespräch. Ja, oder man muss ja gar nicht den Jakobsweg gehen. Dirk hat doch eingeladen,
ja,
bei ihm mitzuwandern. Also ihr könnt euch ja melden, er hat die E-Mail-Adresse geteilt. Ich glaube, ja, hoffentlich meldet sich da bei ihm jemand.
Ja, da irgendwie wie heißt denn dieser Wanderweg da noch im Sauerland? Da muss ich auch unbedingt mal hin.
Ja, machen wir.
Geiles Ding. Dafür wird man ja sogar noch einen wohltätigen Zweck fördern da.
So.
Ja, perfekt. Also, wandern, Konto wechseln, glücklich sein.
Bis dann.
Tschüss.